Geh über meinen Grab hin, und er sagt von jedem Schwinden und das Zufall. Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich mich hinzubringe, bis mir der andere mich gebe. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich die anderen beglücken, der so kalt und kraftlos vor mir steht. Am 27. Oktober Abend. Ich habe so viel und die Empfindungen in mir verschlingen alles. Ich habe so viel und ohne sie fehlt mir alles. Wenn ich nicht schon 100 Mal auf den Punkt in die Spannung bin, ihr um den Hals zu fallen, falls der große Gott, der einem das tut, so viele Liebenswürdigkeiten vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen. Und das Zugreifen ist doch der natürlichste Krieg der Menschheit. Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? Und ich? Am 3. November. Weiß Gott, ich liege mich oft zu Betten mit den Wünschen, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Und morgen schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin selig. Oder ob ich launisch sein könnte ich die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben, so würde ich die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir, ich fühle zu wahr, dass an mir allein alle Schuld liegt. Nicht Schuld, genug, dass in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, die ehemals die Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals mit aller Fülle der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Schritte ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen. Und diese Kraft ist jetzt tot. Aus ihm fließen keine Entzückungen mehr. Meine Augen sind trocken. Und meine Sinne nicht mehr von erquickenden Tränen geladen werden, die in ängstlich meine Stirn versammeln. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war. Die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf. Sie ist dahin. Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihm her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund beschreibt und der sanfte Fluss zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlendert. Oh, wenn da die herrlichen Natur Spielchen. Und alle, die wollen, keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen saugt, ist die Hirnkompression. Und der ganze Kerl, vor Gottes Angesicht stehen wie ein verliebter Sohn, wie ein verletzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen, von Gott in Tränen gebeten, wie ein Aggressor im Kriege, wenn der Himmel elend über ihm ist und um ihn die Erde verdürstet. Aber ach, ich fühle es. Gott gibt Regen und Sonnenschein, nicht unseren ungestümen Bitten, in jene Zeiten, deren Andenken mich quält. Warum waren wir so selig? Als weil ich mit Geduld deinen Reiz erwartete. Und die Wonne, die er über mich ausgoss, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm. Am 8. November. Sie hat mir Exzesse vorgeworfen. Ach, mit so viel Liebenswürdigkeit. Meine Exzesse, dass ich mich manchmal von einem Glas Wein verleiten lasse, eine Bouchiotte trinke. Tun Sie es nicht, sagte sie. Denken Sie an Lotte. Denken, sagte ich. Brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke, Sie sind immer von meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo sie neulich aus der Kutsche stiegen. Sie redeten was anderes, um mich tiefer in den Text kommen zu lassen. Besser, ich bin dahin. Sie kann mit mir machen, was sie will. Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für deinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lass mich ausreden. Ich habe bei aller meiner Mutwilligkeit noch Kraft genug durch. Ich ehre die Religion, das weißt du. Ich fühle, dass sie manchen Ermatteten stark, manchen Verschmachteten erquickend ist. Nur, kann sie denn, muss sie denn, was bei einem Yin sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war. Tausende, denen sie es nicht sein wird. Ob selig oder ungefährlich. Und muss sie mir gewiss sein? Sag nicht selbst der Sohn Gottes, dass die in ihm sein würden, die ihm das Wasser gegeben hat. Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin, wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt, ich bitte dich, lege das nicht falsch aus. Sieh nicht etwas Gott in diesem von Ministerien als schlechte Energie? Und warum sollte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Leben zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blitz über die finsteren Abgründe des Zukunfts leuchtet und alles umher versinkt und mit mir die Welt untergeht? Ist es dann nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden und unaufhaltsamen nachstürzenden Kreatur in den inneren Tiefen ihrer vergeblich aufarbeitenden Kräfte zu knirschen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und soll ich mich des Ausdruckes schämen? Sollte mir es vor dem Augenblick bange sein, da in dem Beginn, der den Himmel zusammengerollt werden tut, am 21. November, sie sieht mich, sie fühlt mich, dass ich ein Gift bereite, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der wütende Blick, mit dem sie mich oft, nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sie auf ihrer Stirn zeichnet. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte: Adieu, lieber Werther. Lieber Werther. Das war das erste Mal, dass sie mich lieber hieß. Und es ging mir um Mark und Bein. Ich habe es mir 100-mal wiederholt. Und gestern Nacht, da ich zu Bett gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther, und musste mehrmals selbst über mich lachen. Am 22. November. Ich kann nicht beten, lass mir sie, und doch kommt sie mir oft als meine vor. Ich kann nicht beten, gib mir sie, denn sie ist eine andere. Ich wickle mich mit meinen Schmerzen herum. Wenn ich mir nachlese, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen. Am 24. November. Sie fühlt, was ich dulde.
Antwort
Brauchten auch immer Blumen, gelbe und blaue und rote. Und das Tausendfüllenkraut hat ein schönes Blümchen. Keines kann ich finden. Ich merkte was Unheimliches. Und drum brachte ich auf einen Umweg. Was will er denn mit den Blumen? Wunderbares, zuckendes Lächeln verzog sein Gesicht. Wenn er mich nicht verraten will, dachte er, indem er den Finger auf den Mund drückte, ich habe meinen Schatz an dich rausgesprochen. Das ist brav, dachte ich. Oh. Sie hat viele andere Sachen, sie ist reich. Und doch hat sie seinen Strauß lieb, versetzte ich. Oh, fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. Wie heißt sie denn? Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er. Ich wäre ein anderer Mensch. Ja, es war einmal eine Zeit, da mir so wohl war. Jetzt ist es auch mit mir. Ich bin nun ein nasser Blick im Himmel durch alles aus. Er war also glücklich, fragte ich. Ach, ich wollte, es wäre wieder so, sagte er. Da war mir es so wohl, so lustig, so leicht wie ein Fisch im Wasser. Heinrich, rief eine alte Frau, die den Weg herkam. Heinrich, wo steckst du? Wir haben dich überall gesucht. Komm zum Essen. Ist das euer Sohn? Fragte ich. Zu ihr treten. Wohl, mein armer Sohn, versetzte sie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ist er so? Fragte ich. So stille, sagte sie. Ist er nun ein halbes Jahr? Gott sei Dank, dass es nun so weit ist. Vorher war er ein ganzes Jahr rasend. Er hatte an Ketten im Tollhause gelegen. Jetzt tut er niemandem nichts. Er hat nur immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, der mich ernähren half, seine schöne Hand schrieb, und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hitziges Fieber, heraus in Raserei, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihnen erzählen sollte, Herr, ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage. Was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, dass sie so glücklich, so wohlbehütet gewesen sei? Der törichte Mensch, rief sie mit einem mitleidigen Lächeln. Er meinte die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer. Das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wusste. Das fiel mir auf, er sich zu irgendwelchen Schaden gekommen. Und wenn sie ihn wieder verlieren, elender und auch Liebe neidisch seinen Füßen, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest, du gehst hoffnungsvoll aus deiner Königin Blumen und Blüte im Winter und trauerst, weil du keinen findest und begreifst nicht, warum du keinen finden kannst. Und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. Du wähnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich malten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseligkeit einem irdischen Hindernis zuschreiben kann. Du fühlst nicht, dass in deinem verstörten Herzen, in deinem verrückten Gehirn der Seelen liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen können. Müssen wir auf Joseph umkommen, der eines Kranken spottet, der nach der entferntesten Quelle reist, um seine Kranke vermehren, denn aussieht und schmerzhafter machen wird, der sich über das bedrängte Herz erhebt, das, um seiner Gewissensbitte loszuwerden und die Leiden seiner Seele abzutun, eine Pilgerschaft nach dem heiligen Grab aus. Jeder Fußtritt, der seinen Sohlen auf ungebahnten Wege durchschneidet, ist ein Linderungstropfen der geängsteten Seele, die mit jeder ausgedauerten Tage teilt, legt sich das Herz um viele Bedrängnisse leichter nieder und dürfte das wahrnehmen, der Wort käme auf euren Polstern, Bahn, oh Gott, du siehst meine Tränen, musstest du, der du den Menschen arm genug erschufst, ihm noch Brüder zu geben, die ihm das bisschen Armut, das bisschen Vertrauen noch rauchten, das er auf dich hat, auf dich, du Allliebender. Denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Tränen des Weinstockes, was ist es als Vertrauen zu dir, dass du in alles, was uns umgibt, Heil und Linderungskraft gelegt hast, der wir so stündlich bedürfen. Vater, den ich nicht kenne, Vater, der sonst meine ganze Seele füllte und nun dein Angesicht von mir gewendet hat, rufe mich zu dir. Schweige nicht länger, dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. Und würde ein Mensch, ein Vater, zürnen können, dem sein unvermutet rückkehrender Sohn um den Hals fiele und riefe, ich bin wieder da, mein Vater, zürne nicht, dass ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Wille länger aushalten sollte. Mühe und Arbeit, Lohn und Freude. Aber was soll mir das? Mir ist doch wohl, wo du bist. Und von deinem Angesicht will ich leiden und genießen. Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von mir weisen? Wilhelm, der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, als Schreiber verlassen Vater und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle bei diesen trockenen Worten, mit welchem Unsinn ich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert ebenso gelassen erzählte, als du sie vielleicht ließest. Am 14. Dezember. Ich bitte dich, siehst du, mit mir ist es aus. Ich trag es nicht länger. Heute saß ich bei ihr, saß, sie spielte auf ihrem Klavier meine feindliche Melodie. Und allen Ausdruck, all, was willst du? Ihr Schwesterchen drückte ihre Puppe auf meine Knie. Mir kamen die Tränen in die Augen. Ich neigte mich und der Traum fiel mir ins Gesicht. Und auf einmal fiel mir die alte, himmelsüße Melodie ein. So auf einmal. Und mir durch die Seele ging ein Trostgefühl. Und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düsteren Zwischenräume des Verdrusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen. Und dann, ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. Um Gottes Willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausdruck hin gegen die Farben. Um Gottes Willen, hören Sie auf! Sie fiel und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging. Werther, Sie sind sehr krank. Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehen Sie! Bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riss mich von ihr weg und Gott, du siehst mein Elend und wirst es enden. Am 6. Dezember bin ich die Gestalt verfolgt, wachend und träumend Sinne meiner Stirn. Was ist der Mensch, der Getriebe ja halb Gott? Erlangen nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt oder in Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewusstsein wieder zurückgebracht, der sich in der Fülle des Unendlichen verlieren könnte. Ende der Briefe von Oktober.